Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. No. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit, endlich wieder an dieser Stelle bei Win Today Football O'Clock von Bernhard Zajkowicz zu hören, dem österreichischen NFL-Titan in Diensten der Arizona Cardinals. Bernhard, it's been a long time. Gerade als wir angefangen hatten, so wie ein altes Ehepaar zu funktionieren und uns wöchentlich sprechen zu dürfen, gab es vergangene Woche die Pause und niemand kann dich ersetzen, das ist klar. Dennoch hat der GM von NFL Deutschland, Alexander Steinfort, einen fantastischen Job gemacht, um es zu versuchen, dich zu ersetzen. Aber machen wir es erstmal förmlich, höflich, schön, dich wieder in der Win Today Football O'Clock Leitung zu haben.
Servus, ich freue mich. Hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit.
Ich wollte gerade fragen, wie war denn die Podcast by Week?
Ja, also eigentlich ganz entspannt. Ich meine, wir nehmen ja immer Montag auf, nachdem ich vom Verein komme. Und ich bin heimgekommen und dann dachte ich kurz so, shit, ich habe vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir ihn gar nicht aufnehmen. Deshalb, ja, das war meine Podcast-by-Week-Experience.
Wir haben jetzt auch spannende Zeiten noch vor uns, denn dein nächster Auftritt bei Win Today Football O'Clock, der wird schon am kommenden Samstag sein. Dort dann tatsächlich live vor Publikum zum ersten Mal, seit wir das Projekt gemeinsam bestreiten dürfen, nämlich im O'Reilly's, wenn es denn heißt Win Today Football O'Clock on Tour. Dieses O'Reilly's ist ein Irish Pub, befindet sich in Frankfurt am Hauptbahnhof und du wirst dort um 21 Uhr Rede und Antwort stehen, direkt vor dem Spiel gegen die Atlanta Falcons stehend. Wirst wahrscheinlich auch schon ein klein wenig Einblicke geben können in Gameplan, Walkthrough, was sich bis dahin auch alles ereignet hat. Und für all diejenigen, die am Samstag in Frankfurt sein sollten, schon vor dem Spiel Colts gegen Patriots, kommt doch einfach hin. Schickt vielleicht noch kurz eine E-Mail durch an footballoclock101@gmail.com. All diejenigen, die sich für die Gästeliste anmelden, bekommen einen garantierten Sitzplatz. Wir steuern auf ein restlos ausreserviertes Haus oder einen restlos ausreservierten Raum zu. Alle anderen müssen sich dann mit einem Stehplatz begnügen. Das mal dann für kommenden Samstag. Bevor wir über das sprechen, was sich die letzten beiden Wochen aus Sicht der Cardinals ereignet hat, bevor wir über etwas sprechen, auf das sich alle Cardinals-Fans, bin ich mir sicher, freuen, bevor wir auch den Blick in das große Rund der NFL richten, müssen wir, nachdem das ja auch zwei Österreicher sind, die hier miteinander sprechen, auch ein klein wenig über das sprechen, was sich vor eineinhalb Wochen Historisches im Austrian American Football ereignet hat. Wir sind Europameister. Team Austria hat Team Finnland im IFAF European Championship Final geschlagen. Wir haben rund um das Spiel ein klein wenig hin und her getextet bzw. SMS ausgetauscht, durfte mit deinen guten Freunden Louis Horvath und Alexander Milanovic auch nach der Partie ein klein wenig plaudern, die dort als frisch gebackene Europameister, die eine Reise vollenden konnten, bei der du auch Teil warst. Wie war es für dich, Team Austria endlich diesen Berg erklimmen zu sehen, endlich diesen Europameisterschaftstitel holen zu sehen?
Ja, voll. Das war sehr cool. Ich habe es leider nur geschafft, die erste Halbzeit anzuschauen, dann musste ich los. Ich denke, die Burschen haben das auf jeden Fall gut exekutiert und so wie du sagst, das war ein langer Weg auf jeden Fall. Weil es bei den U19-Nationalteams, da klappt das ja irgendwie schon ein bisschen besser und da kann keiner so wirklich an uns rankommen. Aber bei den Erwachsenen haben wir es irgendwie bis jetzt nicht so geschafft, das Ding dann quasi heimzuholen. Und deshalb, ja, ist auf jeden Fall super und hoffentlich kommen noch mehr in der Zukunft.
Das werden die nächsten Jahre in jedem Fall zeigen. Den European Championship Winning Head Coach, nämlich Max Sommer, den gibt es so ganz nebenbei am kommenden Samstag auch im O'Reilly's zu Frankfurt zu sehen. Und zu hören. Und nachdem wir den allgemeinen Teil damit hochoffiziell bestritten haben, widmen wir uns, wie jede Woche, natürlich deinem Team.
Die Arizona Cardinals.
Die Mannschaft aus der Wüste. Kannst dir natürlich nicht ganz ersparen, dass wir wöchentlich auch ein klein wenig über das Team sprechen, in dessen Diensten du stehst. Die Hörerinnen und Hörer haben die vergangenen beiden Wochen zwei Niederlagen nicht verpasst, aber zumindest haben wir noch nicht über zwei Niederlagen sprechen können, zwei weitere. Das letztlich knappe 24-31 Aussicht der Cardinals gegen die Baltimore Ravens, das vielleicht nur am Papier knapp war und nicht wirklich so in der Partie. Und das gestrige 0-27 in Cleveland gegen die Browns, das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass Arizona in einer Partie nicht in Führung war. Aktuell steht die längste Losing Streak der gesamten NFL zu buchen mit 6 Niederlagen, die sich da aneinanderreihen. Wie schwierig ist es aktuell, den Kopf hochzuhalten? Wie ist aktuell die Stimmung in Cards Land?
Ja, ist schwer. Ich meine, ist super optimal auf jeden Fall. Und ja, wir haben die letzten Wochen immer wieder geredet, dass halt ein Sieg einfach so wichtig wäre für die Mannschaft und auch wie die Leute eben in ein Spiel hineingehen. Und man merkt einfach, dass die Leute auch wirklich schon nach so einem Sieg dursten und einfach, weil es gibt natürlich auch Bestätigung als Spieler, wenn man ein Spiel gewinnt und wir sind doch nicht so schlecht und Dings. Und weil im Endeffekt, wir sind hier viele Wochen gesessen und dann haben wir gesagt, das Spiel hätten wir eigentlich gewinnen sollen oder wir hatten zumindest die Chance dazu und haben es dann aus was für einem Grund auch immer eben nicht geschafft. Und aber jetzt, wenn die Wochen vergehen, dann sieht man halt einfach immer nur den Rekord dann im Endeffekt und der ist halt einfach nicht gut. Jetzt das letzte Spiel, das war halt quasi irgendwie so die Epidemie von dem Ganzen und man kann es auch nicht fingerpointen auf irgendwas Einzelnes. Natürlich wussten wir, dass das Spiel schwer wird mit dem Rookie-Quarterback und der hat auch wenige Reps im Practice bekommen die letzten Wochen. Deshalb war auch eine sehr schwere Situation für ihn selber. Aber dass man dann so aus dem Spiel rausgeht, ist halt natürlich sehr sehr schwer einfach, auch als Spieler zu nehmen und ich bin mir auch sicher, als Coach zu nehmen und dass man da eben dann noch, also dass einen das nicht affected einfach, ist natürlich unmöglich. Die Stimmung wird nicht besser und aber ich glaube, in einer unserer ersten Folgen oder so haben wir mal drüber geredet, dass wir sehen werden, wie sich die Spreu quasi vom Weizen trennen wird, wenn es halt nicht so läuft. Und das gehört halt, glaube ich, zu so einem Rebuild oder einer Umstellung im Coaching-Staff und allem auch dazu, dass man sieht, wie die Spieler reagieren, wer die Typen sind, die immer noch weiterarbeiten und die quasi Profis einfach sind und dasselbe sieht man dann halt auch bei den Coaches, wer coacht weiter, wer verliert nicht den Willen, besser zu werden und seine Spieler besser zu machen und da sind wir jetzt gerade und am Ende des Tages ist es immer noch, gibt's nur einen Weg, um da rauszukommen und wenn die Leute jetzt anfangen, den Kopf in den Sand zu stecken, dann ändert es im Endeffekt ja nichts. Ja, vielleicht tut dann das Verlieren nicht so weh, wenn man nicht mehr 100% reinsteckt in das Ganze, aber im Endeffekt bringt einem das als Spieler, also als Person selber nichts und noch weniger dem Team. Deshalb ja, alles, was wir tun können, ist quasi hart weiter dran arbeiten, dass das klappt und dass wir besser werden als Team und als individuelle Spieler. Und ich bin mir sicher, dann wird das klappen mit dem Sieg und wer weiß, wenn wir ein Spiel gewinnen, wer weiß, was dann die Wochen darauf passiert. Natürlich, jetzt ist also irgendwelche Träume vom Playoff oder was auch immer, das ist schon längst vorbei, aber es geht halt einfach darum, wie präsentiert man sich und wird man besser als Spieler, weil wenn man stehen bleibt und sagt, ah, die Saison ist jetzt schon vorbei, dann wird einem das nächste Saison wehtun und ja.
Ich möchte vorausschicken, du sprichst mit der Person, die diesen Donnerstag auf der Sonders das absolute Vergnügen haben wird, den Thursday Night Knaller Carolina Panthers at Chicago Bears als Kommentator zu begleiten. Und ich freue mich tatsächlich auf diese Partie, weil es schon auch viel aussagt über die Teams, wo sie stehen, wie sie auch mit ihrer jeweiligen Adversity umgehen, welche Spieler dann eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern tatsächlich versuchen weiter zu performen. Du hast auch die bisherigen Spiele, die vielen knappen Spiele angesprochen. Ich glaube, wenn das Ei viermal anders hüpft, dann hätten die Cardinals nicht nur einen Sieg am Konto, sondern vielleicht eben 3-4. Und das ist auch spannend zu sehen, welche Spieler, du hast es schon angesprochen, tatsächlich performen. Mich würde vor allem die Coaches-Perspektive interessieren. Die predigen zu 99% jeden Tag besser werden, immer even keel. Nicht, du hast es immer wieder auch glaube von Jonathan Gannon weitergetragen, not too high, not too low. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass 6 Niederlagen am Stück und 8 insgesamt ein klein wenig auch am Coaches-Ego nagen. Hast du schon Veränderungen im Verhalten von Jonathan Gannon, Drew Petzing und Co. festgestellt oder versuchen die weiterhin eben even keel jeden Tag so zu gestalten wie auch den letzten und den nächsten?
Also so wie sie persönlich als Mensch drauf sind, finde ich, ist sehr, sehr gleich geblieben. Natürlich versucht man als Coach, aber das sehe ich jetzt nicht als Veränderung in ihrer Persönlichkeit. Also die Persönlichkeit ist in, denke ich, eigentlich gleich geblieben, soweit ich das beurteilen kann. Natürlich sagt man dann Sachen mehr oder mit bisschen mehr Nachdruck, um halt zu versuchen, da noch irgendwas aus den Spielern rauszukitzeln, so in die Richtung. Aber wo man schon merkt, dass sich bisschen verändert hat, die Herangehensweise ist, im Play, was sie callen wollen oder wie sie es callen. Also zum Beispiel jetzt gegen die Browns hatten wir einen, ich meine, das kann natürlich auch am Quarterback gelegen haben, an der Umstellung von Dobbs zu Tune, aber wir hatten einen recht einfachen Plan eigentlich, zumindest auf der Offense-Seite und ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir nicht gewinnen und deshalb sagen sie dann eben, ja, okay, lass lieber relativ basic halten. Aber das wäre etwas, was mir aufgefallen ist. Aber so als Mensch sind sie auf jeden Fall sehr gleich und das rechne ich auch relativ hoch an, weil sicher nicht leicht, da so ein bisschen seinen Stolz irgendwie runterzuschlucken, weil die wollen ja auch die besten Coaches sein und zeigen, wie gut sie sind und diese Mannschaft im ersten Jahr umdrehen. Die wollen ja auch nicht, okay, ja, jetzt verlieren wir mal ein Jahr und dann werden wir langsam ein bisschen besser. Und nein, die wollen auch die Besten sein und deshalb denke ich, ist das schon schwer auch an ihnen, dass sie dann nicht sagen, du bist schuld und du bist schuld und ich bin eigentlich eh voll gut. Also sich so selber ein bisschen zu beschützen und ja, machen sie nicht und das ist auch auf jeden Fall wichtig, auch wie die Mannschaft über sie denkt und den Zusammenhalt, weil sobald innerhalb von der Mannschaft die Leute so gegen sich drehen, dann ist halt schwer.
Du hast die Personalie Clayton Tune schon angesprochen. Wir kommen noch zu zwei anderen Quarterback-Personalien, die dieser Tage bei den Arizona Cardinals relevant waren oder sein werden. Möchte an dieser Stelle kurz ein Konkurrenzprodukt bewerben, das man die vergangenen Wochen schon auch neue Welten offenbart hat. Das ist im Rahmen von The Athletic Football Show der wöchentliche Talk vom Host Robert Mays mit Chase Daniel. Nennt sich in der Pocket. Chase Daniel, eigentlich Career Backup, der sich seine NFL-Karriere aber vergolden hat lassen. Ich glaube, der bestverdienendste Backup aller Zeiten hat sich so definitiv saniert und auch tatsächlich ein paar der besten Offenses aus der Innenansicht kennengelernt. New Orleans, wo er lange war. Auch unter Andy Reid in Kansas City, beziehungsweise unter Andy Reid lange lernen dürfen. Und der hat vor ein paar Wochen was ganz Spannendes gesagt, wenn du eben so als Zweier-, Dreier-Quarterback ins Feuer der Action geworfen wirst, dass du im Regelfall nie zuvor mit den Ones gespielt hast. Und alle Timings, Reps und dergleichen in dieser einen Trainingswoche dann tatsächlich Gold wert sein können, um überhaupt sowas wie eine Chemie zu entwickeln. Das muss man den Backup-Quarterbacks, und wir haben diese Woche erneut viele gesehen und diese Saison schon für meine Begriffe überdurchschnittlich viele gesehen, in jedem Fall auch nachsehen, wie brutal das sein kann, da wirklich den Call-up zu bekommen und so, das ist jetzt deine Offense, mach. Insofern wäre Auftritte wie jene von Clayton Tune und vielleicht auch andere dieser Saison vorschnell beurteilen mag, kann das gerne tun, aber es gehört dann eben immer dieses große Ganze auch dazu, und das hat sich bei den Cardinals über die letzten 1,5 Wochen dann auch wieder geändert, denn Josh Dobbs, eigentlich Starter, wurde zur Trade-Deadline nach Minnesota transferiert. Zu den Auswirkungen dieses Trades auf der Minnesota-Seite kommen wir dann im dritten Teil dieses Pods, aber gefühlt immer, wenn wir über Josh Dobbs gesprochen hatten, hast du sehr positiv von ihm gesprochen, der dürfte bei der Mannschaft auch sehr, sehr beliebt gewesen sein. Und jetzt heißt er klischeemäßig dann auch immer NFL, not for long. Du weißt nie, was am nächsten Tag passiert. Und die Geschichte, die unter anderem auch Peter King in seinem Football Morning in America Schriftstück in seiner Kolumne festgehalten war die, dass Josh Dobbs gerade erst die Einrichtung aus Cleveland transferiert bekommen hatte nach Arizona, also sich endlich auch in seinem Apartment hätte einrichten können und dann die Meldung bekommen hat, so, du bist jetzt ein Minnesota Viking. Wie hat, ich meine, abgesehen davon, dass das brutal ist für jeden, aber wie hat die Mannschaft diesen Trade aufgenommen?
Überrascht schon. Ich meine, immer wenn Starspieler von der Verletzungsliste wieder runterkommen, beziehungsweise wieder am Weg zum Spielen sind, dann weiß eigentlich fast jeder, dass es Veränderungen geben wird am Roster und dass irgendwer anderer dann natürlich weg muss. Aber wir waren trotzdem überrascht, weil er eigentlich gut gespielt hat und eben, so wie du sagst, gut ins Team gepasst hat. Und also viele von uns haben das als etwas drastisch, kann man so sagen, wahrgenommen. Aber zumindest überrascht. Aber ja, ist halt irgendwo dann auch die NFL und es gibt sicher ein Argument, wo das Sinn macht und logisch ist, als Front Office diese Entscheidung zu treffen. Und weil ich meine, es ist halt auch zur anderen Seite auch, wenn du gut spielst, dann steigt dein Wert irgendwie ein bisschen. Ich meine, so viel haben wir jetzt nicht dafür bekommen. Aber ja, sie haben halt wahrscheinlich gesagt, okay, wir haben den Jungen gedraftet. Wozu haben wir ihn gedraftet, wenn wir ihn nicht spielen lassen wollen? Und haben sich dann eben so entschieden. Manchmal ist sowas halt schwer nachzuvollziehen, aber man muss das halt auch irgendwie akzeptieren und darf da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Und vor allem nicht, wenn man Dobbs jetzt in dem Fall ist.
Wir kommen auf ihn noch zu sprechen, auch insofern spannend, weil Postgame nach der Partie gegen die Baltimore Ravens Jonathan Gannon noch gesagt hat, er wird aller Voraussicht nach Starter bleiben, und dieser Stance hat sich dann über die kommenden Tage auch verändert. Da gab es dann eben auch schon den Trade, da gab es dann auch schon, entweder wird es Clayton Tune sein oder eben Kyler Murray, der uns so ganz nebenbei im nächsten Teil auch ein klein wenig beschäftigen wird. Und jetzt ist es dieser Josh Dobbs, Spoiler Alert, der die Minnesota Vikings bei den Atlanta Falcons zu einem Sieg führt, mit dem so niemand gerechnet hätte. Und eben jene Atlanta Falcons, die am Sonntag 31-28 gegen die Vikings verloren haben, sind als nächstes der Gegner der Arizona Cardinals. Die werden sicherlich auch mit viel Wut im Bauch nach Glendale kommen, wahrscheinlich auch wieder mit Taylor Heinicke als Quarterback, der viele Up-and-Down-Momente hatte, wie sich das für Backups wahrscheinlich ohnehin auch so gehört. Du wirst am kommenden Samstag im O'Reilly's auch ein klein wenig mehr dann über spezifisches Gameplanning gegen die Falcons sprechen können, was man sich aus Cardinals Sicht auch alles vornimmt. Aber wenn du Stand jetzt, Montag mit 6 Tagen zu gehen bis zum Aufeinandertreffen mit den Falcons, so ein klein wenig das Spiel previewst, worauf wird es aus Cardinals Sicht auch ankommen, endlich wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren?
Ja, ich glaube, ich repeat mich gerade ein bisschen von letzter Woche, aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt in der Saison, wo es wirklich nicht um den Gegner ankommt, sondern ich glaube, wir haben einige Sachen, die wir halt fixen müssen und wo wir schauen müssen, dass wir es hinkriegen. Und egal, wer jetzt unser Quarterback sein wird nächste Woche, ich glaube immer noch, dass wenn wir unsere Sachen gut machen, dass wir ein gutes Football-Team sind und schwer zu schlagen. Das haben wir auch oft genug gezeigt diese Saison. Aber ich glaube, solange wir das nicht machen, dann wird es wieder schwer. Deshalb glaube ich ehrlich, dass wenn wir uns auf uns konzentrieren und einfach sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, wir sind halt einfach nicht gut momentan, lass was daran ändern. Ich glaube, wenn wir das hinkriegen, eine Woche haben, eine gute Trainingswoche haben und dann quasi Gas geben beim Spiel, dann kann das auf jeden Fall passen und ich würde es hoffen, weil wir brauchen wirklich einen Sieg demnächst. Deshalb ja.
Und ob dieser Sieg mit einem bestimmten QB1 kommt, über den wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, das wird dann die kommende Woche, werden die nächsten Wochen weisen. Das war für uns auch Anlass, weil das bevorstehende Comeback von QB1 auch zu sagen, weißt du was, lass uns doch über ihn sprechen. In unserem
Das Thema der Woche.
Die ganze Arizona Cardinals Nation hofft natürlich, dass der Franchise-Quarterback sehr bald wieder als Regular-Season-Starter auflaufen kann. Das Comeback-Fenster für Kyler Murray wurde vor ein paar Wochen schon geöffnet, hat auch wieder mit der Mannschaft trainiert, hätte vielleicht, wenn nicht extra Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden wären, auch vergangene Woche schon starten können und damit darum, ihn so einer Cleveland Browns Defense auch zum Fraß vorzuwerfen, möglicherweise keine ganz kluge Idee. Allerdings wird es definitiv nicht mehr so lange dauern, ihn wieder zu sehen, wie es bisher in seiner Reha-Phase gedauert hat. Wie nah dran ist er tatsächlich an einem Comeback von all dem oder basierend auf all dem, was du bisher gesehen hast?
Also ich glaube, körperlich ist er ready. Ich habe auch letztens mit ihm geredet. Also ich glaube, alles, was er noch braucht oder machen will, ist eben Raps. Aber ich glaube, er könnte schon spielen. Ich glaube, er hätte schon seit 2 Wochen spielen können, rein vom Körperlichen her. Und ein guter Footballspieler ist er. Deshalb, ich glaube, er wäre okay gewesen, wenn er im Spiel gewesen wäre. Aber natürlich, die wollen da kein Risiko eingehen. Und ich denke mir, so wie die Saison jetzt läuft, wollen die Coaches wahrscheinlich auch, dass wenn er dann spielt, dass es ein klarer Qualitätsunterschied in dem Offensiv-Football, den wir spielen, ist, wenn er am Feld ist. Weil es halt sonst schnell sein könnte, okay, ja, das Scheme ist einfach nicht gut, egal wer da drin steht, irgendwie funktioniert es nicht. Deshalb, glaube ich, wollen die Coaches auch, dass der wirklich, wirklich ready ist und seinen besten Football spielen kann. Aber ich glaube, körperlich ist er ready, fühlt sich gut, hat er gemeint. Und das Einzige, halt, wenn du so lange nicht Football gespielt hast, dann werden diese Trainingsraps halt noch wichtiger. Und das war zum Beispiel eine Sache, die dem Clayton Tune ein bisschen, die nicht so gut für ihn waren, weil die letzten Wochen hat halt dann der Kyler die ganzen Raps mit den 2 angenommen, dass er halt sich wieder einspielen kann. Deshalb hat er gar keine Raps bekommen eigentlich die letzten Wochen. Aber für den Kyler ist es halt wichtig, dass er halbwegs wieder in den Flow reinkommt und Plays called, also die einfachen Sachen einfach. Also werfen und so, das verlernt er ja nicht. Und wie er das Spiel sieht, das hat er einfach in sich drinnen oder entwickelt über die Jahre. Aber dieses im Huddle stehen und ein Play callen und dann an der Line irgendwelche Audibles machen, die Kommunikation mit allen anderen Spielern am Feld einfach, dass er da halt wieder ein bisschen in den Flow reinkommt und sich dann nicht so fühlt, als hätte er seit einem Jahr nicht mehr auf einem NFL-Spielfeld gestanden, sondern als ob sich halt das eben so anfühlt, als, weiß nicht, hätte er eh schon 2-3 Spiele gespielt.
Und warum er nicht vorsichtig genug sein kann mit seiner Personalie, erklärt sich dann auch durch den Kontrakt, den Kyler Murray hat, den mittlerweile die ganzen Franchise-QBs innehaben. Wir sprechen von einem Organisationsinvestment von einer knappen Viertelmilliarde Dollar, dem Vertrag, den er vor 1,5 Jahren im Sommer unterzeichnet hat, der über 230 Millionen auch geht, ist mittlerweile mehrfach übertroffen worden von anderen, aber natürlich geht man da dann auch gerade nach so einer gravierenden Verletzung alles andere als leichtfertig mit ihm und der Situation auch um. Und wir wollen auch ein klein wenig ausführlicher über diesen Quarterback und Menschen Kyler Murray sprechen und finde es dann immer ganz spannend, vielleicht da zurückzugehen, so zur ersten bewussten Erinnerung. Wie war so die erste Begegnung mit Kyler Murray oder zumindest das erste bewusste Aufeinandertreffen?
Das war recht witzig, weil da war ich halt gerade komplett neu beim Team. Es waren halt OTAs oder was. Das erste Mal, wo er dann halt da war. Weil ich glaube, ganz am Anfang bei den OTAs war er nicht so da. Und weißt du, war halt noch in der Phase, wo alles neu für mich war und Dings, boah, da ist der Spieler und da ist der Spieler, urcool. Und dann bin ich halt rüber zu ihm, habe mich so vorgestellt und ich war halt ultra nervös, so das kann ich mich noch erinnern. Aber so wie er ist, war es dann irgendwie ganz angenehm, weil er ist halt so ein, ja, er ist halt extrem chillig unterwegs und weißt du, nimmt sich jetzt nicht zu ernst und so und ja, der hat das dann etwas weniger nervös für mich gemacht, als es war.
Wir durften in einem unserer Deep Dives über die Locker-Room-Culture sprechen und du hast dort die wunderbare Geschichte zum Besten gegeben, dass es Kyler Murray war, der dich rund um die Dusche darauf aufmerksam gemacht hatte, dass alle Badelatschen tragen, nur du eben nicht und dass du die eben auch gefälligst zu tragen hättest. Jetzt ist er einerseits extrem entspannt und cool, und andererseits aber natürlich auch per Definition als Franchise-QB auch Leader, auch jemand, der wahrscheinlich Missstände ansprechen sollte. Wie tickt dieser Kyler Murray? Ohne, dass du jetzt ein Psychogramm erstellen müsstest, aber erstell doch mal ein Psychogramm.
ja, ich glaube, es trifft ganz gut zu, wenn ich sage, dass er abseits vom Footballfeld ist er sehr entspannt und man kann locker mit ihm reden und ja, ist einfach ein chilliger Typ halt, so wie ich gemeint habe. Am Footballfeld aber merkt man schon, dass er sehr intens ist. Also auch zum Beispiel jetzt, als er eben wieder angefangen hat mit uns zu trainieren und so und mittwochs zum Beispiel sind immer unsere, also da haben wir halt so ein im Lowday, wir haben eh schon drüber gesprochen, sprich wir sprinten nicht wirklich herum und es geht eigentlich nur darum, die neuen Plays für die Woche eben reinzugeben und viele Reps und alles mental und das. Sprich, wenn du eine Route laufst, dann ist der DB wahrscheinlich relativ nah an dir dran. Und Kyler Murray kommt zurück ins Huddle und sagt so, Herr, das kann nicht sein, weißt du, get open, so in die Richtung. Und wir denken uns halt so, ja, wir dürfen halt nicht sprinten und ist halt ein bisschen schwer, aber also am Footballfeld ist er auf jeden Fall ein anderer Mensch und nimmt das tot ernst und ja, einfach ein Competitor. Er hasst halt einfach zu verlieren, egal ob es ein Jog-Through-Scout-Rap ist, den er jetzt nimmt, obwohl man ja denken könnte, der Typ, der kriegt über 40 Mille im Jahr und der könnte sich dann vielleicht denken, ah, ist eh nur ein Scout-Rap, wo ihr alle joggen, ist jetzt nicht so wichtig. Aber nein, er steht da und sagt, was soll das, was der präsentiert euch ein bisschen besser. Wir brauchen die Arbeit alle und der strengt euch ein bisschen an. Also, ja, ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut. Off the field auf jeden Fall sehr chillig und on the field aber kann er sehr intens auch sein.
Mal spannend ist an Kyler Murray, das letzte Mal, als die Arizona Cardinals ähnlich schlecht unterwegs waren, wie das aktuell der Fall ist. Das war noch ohne Kyler Murray. Das hatte damals erst ermöglicht, Kyler Murray zu draften. Und unter seiner Ägide gab es dann auch dieses Improvement, dieses Year-by-Year-Improvement, das wahrscheinlich alle Organisationen, die eine Neuformierung in einem Rebuild oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, dann da mitten drinnen sind. Erstes Jahr als Starter war es eine Bilanz von 15-1, zweites Jahr als Starter schon ausgeglichen, drittes Jahr als Starter dann bereits die Playoff-Qualifikation. Letztes Jahr ging es dann ein klein wenig in den Regress und er hat sich dann auch im Dezember diese schwere Knieverletzung zugezogen. Aber wenn du ihn jetzt von dem, was du gesehen hast, von dem, was du an Leistungspotenzialen auch ausloten kannst, klein wenig einordnen müsstest, so in diesen Quarterback-Kanon, wo es immer heißt, die Franchise-QBs, das sind wahrscheinlich in dieser Reihenfolge Mahomes, Allen, Burrow, Hurts und dergleichen. In welchem Tier ist Kyler Murray? Ist er für dich unangefochtener Franchise-Quarterback? Ist er für dich Top-Level-QB, Middle-of-the-Road-QB? Wie siehst du ihn unter all den anderen Quarterbacks, über die wir so häufig, so ausführlich sprechen?
Ich glaube, da kann ich dir keine geradeaus Antwort geben. Also wenn man ihn jetzt bewerten würde danach, wie viele Spiele gewinnt er und wie viele Playoff-Spiele gewinnt er und das, dann wäre vielleicht nicht mal in der Top 10, weil das einfach noch nicht so geklappt hat. Wenn man es aber aus der Perspektive sieht, dass die Cardinals ohne ihn einfach nicht gut funktionieren, dann zeigt das, glaube ich, schon, wie wichtig der Typ für diese Offense ist und dass einfach sehr, sehr viel auf seinen Schultern lastet und das ist genau das, was einen Franchise QB irgendwie ausmacht, weil die Patriots waren nicht das, was sie, also waren ohne Tom Brady nicht das, was sie mit ihm waren und genauso die Green Bay Packers mit Rodgers oder die Steelers mit Big Ben oder wie auch immer oder jetzt eben die Chiefs ohne Mahomes sind nicht das, was sie mit ihm sind. Deshalb aus der Perspektive glaube ich auf jeden Fall, dass er ein super guter Quarterback ist, aber wie gesagt, die wichtigen Spiele haben wir halt noch nicht gewonnen oder waren zu selten in wichtigen Spielen. Deshalb aus der Hinsicht ist er jetzt nicht ganz so hoch zu ranken, aber ich glaube einfach ohne ihn wären die Cardinals nicht das, was sie gerade sind. Also er macht auf jeden Fall das Team sehr, sehr viel besser.
Und da stelle ich mir immer die Frage, wie sich es anfühlt, von so einem Menschen dann auch Bälle zu fangen. Jetzt hast du in deiner Cardinals-Zeit dann doch den einen oder anderen Quarterback kommen und gehen gesehen, von dem einen oder anderen Quarterback auch Bälle gefangen. Wie ist es für dich als Ballfänger, von ihm dann das Ei zugeworfen zu bekommen? Ist das mehr Zip? Ist das mehr Touch? Ist das mehr Spielverständnis, das ihn auszeichnet? Wie unterscheidet er sich von anderen QBs?
Mir kommt vor, was gute Quarterbacks irgendwie können, ist, sie können halt entscheiden, okay, schieße ich den da jetzt rein oder gebe ich ein bisschen Touch drauf und wie macht es dem Receiver leichter, den Ball zu fangen? Natürlich gibt es Situationen, wo du ihn einfach reinballern musst und dann muss der Receiver halt einfach den Ball fangen. Aber ich finde, er macht das ganz gut. Also er wirft auf jeden Fall sehr catchable balls, sagt man so. Und was aber, glaube ich, der größte Unterschied ist zu allen anderen Quarterbacks eigentlich, die mit mir gespielt haben, bis auf Colt McCoy vielleicht, ist sein Timing und Anticipation halt. Also voll oft, wenn du nicht gleich deinen Kopf rumkriegst bei, weiß ich jetzt nicht, laufst eine Seam-Route und du kommst gerade beim Linebacker vorbei und da musst du halt dann die Augen drehen, weil du weißt, okay, wenn der Ball kommt, dann kommt er jetzt. Und wenn du das wirklich nicht gleich machst, dann fliegt der Ball wahrscheinlich an dir vorbei, obwohl du offen bist, aber einfach nicht schnell genug umgedreht hast. Also das macht er auch sehr gut, also diese Anticipation.
Jetzt wird sich in gut einem Monat diese schwere Knieverletzung, der Kreuzbandriss, einmal jähren. Die hat sich vergangenes Jahr in Woche 14, spät in der Saison, bei Monday Night Football gegen die New England Patriots zugetragen und auf einmal liegt er im State Farm Stadium am Home Turf am Boden und alle denken sich, holy shit, QB1 is down. Wie war das für dich die Mannschaft, soweit du dich erinnern kannst, diese Szene miterleben zu müssen? Und wie war da dann auch so vielleicht erste Reaktion oder die erste Fallout-Reaktion und direkt danach im Lockerroom?
Ja, sowas ist immer ganz schwer, weil auf der einen Seite fühlt man natürlich einfach mit den Menschen und man weiß, dass das auch Karriere verändernd sein kann. Er hatte das Glück, dass er vor der Verletzung diesen großen Vertrag unterschrieben hat, deshalb war er da ein bisschen geschützt, dass das jetzt das Karriereende oder was auch immer sein kann. Aber das ist halt die erste Reaktion, dass man sich denkt, boah, tut mir leid für den gerade irgendwie. Und dann der zweite Gedanke ist der, dass man sich denkt, jetzt ist die Saison wahrscheinlich vorbei, weil man einfach weiß, wie wichtig ein Quarterback für die Mannschaft ist. Also da ist halt das Schwere davon, dann wieder in die nächste Woche zu gehen und sagen, egal wer da als Quarterback drinsteht, wir spielen trotzdem unseren besten Football und versuchen das halt irgendwie als Team gut zu machen, dass halt jetzt das Quarterback-Play ein bisschen niedriger ist. Aber ja, ist immer schwer, also ist ein bisschen trauernd so halt. Aber auf der anderen Seite muss man dann nächstes Spiel auch spielen, mit wer auch immer der Backup ist. Deshalb so viel Zeit da nachzutrauen und so bleibt eh nicht. Aber ja, im Moment ist das natürlich nicht schön mit anzuschauen.
Vor allem war das zu einem Zeitpunkt der Fall, diese Verletzung, als es noch durchaus Hoffnungen gab, die Saison auch rumreißen zu können. Hätte man diese Partie gegen die Patriots dann auch gewonnen, dann wäre man bei 5 Siegen gestanden. Man hätte danach noch das Dumpsterfire namens Denver Broncos gehabt. Man ist gegen die Buccaneers 2 Wochen später in die Overtime gegangen und hatte dann noch 2 auch winnable Games gegen die Falcons und die 49ers, für die es in Woche 18 um nichts mehr gegangen ist. Also das hätte dann schon auch noch eine 9-8-Saison sein können und das hätte dann vielleicht auch für die Playoffs gereicht. Auch da merkt man dann schon, wie nah eine erfolgreiche Saison von einer katastrophalen Saison und teilweise nicht wie weit das voneinander entfernt ist, sondern wie nah das auch beieinander liegen kann. Möchte mit dir in puncto Kyler Murray aber über eine Sache sprechen, die sich rund um seine Vertragsverlängerung, die ja auch spannend war, weil viel darüber berichtet worden ist und gibt's die Fifth Year Option, was passiert damit und gibt's die Vertragsverlängerung, die passiert dann vor 1,5 Jahren in der Offseason. Es ist ein 230-Millionen-Dollar- Vertrag, hat ihn kurzzeitig zum höchstbezahlten oder einem der höchstbezahlten QBs gemacht und dann beginnen die Medien irgendwann diesen Vertrag auch zu sezieren und dann kommt raus, dass es in diesem Kontrakt eine Homework-Klausel, glaube ich, wie es dann auch in die Geschichte eingegangen ist, geben soll, die ihn dazu verdonnert, mindestens 4 Stunden pro Woche Videostudium zu betreiben. Und als es dann irgendwie hochgespielt wurde und richtig weite Kreise gezogen hatte, haben das logischerweise auch immer mehr Leute extrem strange gefunden, dass du bei deinem Franchise-QB, an den du dich gerade auch wirtschaftlich gebunden hast, sowas rein reklamierst. Als das dann publik geworden ist und als dann wahrscheinlich auch die Beatwriter angefangen haben, euch das um die Ohren zu werfen, wie war so deine Reaktion auf diese ganze Affäre?
Um ehrlich zu sein, fand ich, war das einfach nur schlecht gehandelt, weil um den Kyler Murray herum, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber da gibt's, also ich finde, es ist sehr viel schlechte Press irgendwie um ihn herum und seine Person im Generellen und ich meine, wenn man bereit ist, jemanden so viel Geld zu zahlen, dann würde man ja meinen, dass man auch denkt, okay, der ist off the field gut, der ist on the field gut, der arbeitet hart an sich, wir denken, dass der noch viel besser werden wird und all diese Sachen eben. Und was daraus, woraus man schließen könnte, dass es dann eben bedeutet, okay, der sitzt auch daheim und schaut Film und all das und man vertraut darauf, dass er das macht. Was er, glaube ich, auch tut. Deshalb fand ich das einfach sehr Ich glaube, es war nicht nötig, das reinzugeben. Ich meine, ich verstehe den Gedanken irgendwo schon. Wir zahlen dir so viel Geld, deshalb wollen wir auch, dass du das machst. Aber ich fand, das war irgendwie nicht ganz so gut gemanagt. Und ich meine, sie haben, so wichtig war es dann anscheinend auch nicht, weil sie haben es dann, glaube ich, einen Tag später oder so wieder rausgegeben. Und ja, das war ein bisschen ein Desaster in meinen Augen. Also hätte man wahrscheinlich besser handeln können, einfach die ganze Situation und seinen neuen Franchise-Quarterback da irgendwie ein bisschen in eine bessere Position oder Licht rücken können.
Und glaube es nur natürlich, dass man da auch beide Seiten klein wenig in die Verantwortung nimmt. Einerseits die Organisation, die alles dafür tun sollte, den Franchise-Quarterback zu schützen, und andererseits wahrscheinlich auch das PR-Camp oder PR-Camp rund um Kyler Murray, die vielleicht auch Luft nach oben hatten. Aber so ein klein wenig in dieselbe Kerbe schlägt auch eine Frage, die mich von einem User und einem Hörer dieses Podcasts erreicht hat, nämlich von Paul Karl. Der schreibt an dich: Was glaubst du, warum so viele Experten in Deutschland und den USA Kyler schon abgeschrieben haben, obwohl es statistisch und spielerisch kaum Gründe dazu gibt?
Ja, das ist irgendwie meine Rede. Ich meine, die Cardinals generell als Team sind irgendwie ein Team, was jetzt nicht ganz so populär ist und auch nicht so viel in den Medien vertreten. Also schwimmt da irgendwie halt so ein bisschen mit.
Kein Primetime-Spiel in dieser Saison zum Beispiel.
Ja, voll. Und da gibt es irgendwie nicht so das Verlangen nach den Cardinals, kommt mir manchmal vor. Und wenn dann noch dazu die Siege jetzt nicht so wirklich, also wenn man wir hatten eine gute Saison, seitdem ich da bin, und da hat man dann in der zweiten Hälfte von der Saison sehr verkackt. deshalb ich verstehe, woher das kommt und warum man das sagt, aber ich bin auch der Meinung, und die muss ich auch oft verteidigen, auch unter meinen Freunden und so, dass der Kyler nicht das Problem ist an dem Ganzen. Natürlich, irgendwann wird die Zeit kommen, wenn sich das nicht ändert, wo man einfach sagen wird, ja gut, wir werden jetzt irgendwas anderes ausprobieren, auch wenn wir der Meinung sind, dass es nicht an ihm liegt, weil man kann nicht ewig so weitermachen und vielleicht liegt es ja doch an ihm und es schaut einfach nur so aus, als würde er gut spielen oder was auch immer. Aber ich glaube, es liegt daran, dass wir einfach nicht dominant spielen. Und natürlich, wenn du jemanden viel Geld zahlst oder wenn jemand lange Quarterback wo ist und die Ergebnisse aber einfach nicht so reinkommen, dann wird natürlich an demjenigen gezweifelt. Und Geduld ist halt irgendwie immer schwer in der NFL. Da muss halt immer passieren, und wenn es nicht passiert, dann wird natürlich gleich gezweifelt.
Und das ist eigentlich auch das Absurde, weil Kyler Murray noch so viel Zeit hat, diese ganzen Narrative auch gerade zu rücken. Wenn er denn das Saisondebüt feiert, ob das jetzt kommende Woche gegen die Falcons ist oder zu einem anderen Termin, und Jonathan Gannon hat sich da noch nicht hundertprozentig fix geoutet zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Es wird so oder so erst seine fünfte Saison als Starter sein. Und es fühlt sich irgendwie so an, als ob er schon viel länger in der Liga wäre. Möchte den Kyler Murray Deep Dive diese Woche auch mit einer Frage beschließen, die von der German Bird Gang gekommen ist. Und die sind auch ein gutes Stichwort, weil die German Bird Gang der Presenting Partner von Winter Day Football O'Clock am kommenden Samstag in Frankfurt im O'Reilly's Pub sein werden. Passionierter Fanclub mit echten Auskennerinnen und Auskennern, und dementsprechend fügt sich da auch eine extrem kluge Frage ein. Und die German Bird Gang wollte wissen, beziehungsweise schreibt: Da Bernhard Kyler Murray schon etwas länger begleitet, wie ist seine Einschätzung über die Entwicklung in Bezug auf Leader sein fürs Team bezüglich Murray, ob er da etwas bemerkt hat und wie er, als er verletzt war, den Kontakt zum Team gehalten hatte? Loaded question.
Ich meine, wir haben gerade über negative Presse und so, weil, also ich glaube, wenn die Presse nicht so über den Kyler Murray berichten würde, wie sie berichtet, dann glaube ich, wäre das jetzt nicht so eine Frage, weil ich weiß nicht, ich repeat mich halt ein bisschen, aber ich finde, der Kyler Murray leadet das Team gut, so wie er es leadet. ich bin der Meinung, dass man jemanden nicht in eine Schublade stellen sollte und er muss nicht der Lauteste sein, aber so wie er das Team führt und so beim Training einfach immer alles geben und People also accountable hält halt einfach und sagt, gib mir ein bisschen mehr, ich brauche ein bisschen mehr von dir und durch sein eigenes Spiel die Leute halt elevated. Ich glaube, das macht einen Leader aus. Natürlich, wenn er das Team ein bisschen nach vorne kicken könnte damit, wenn er herumschreit und halt einfach ein bisschen verbaler ist, wäre natürlich ein Plus obendrauf, aber ich glaube, wenn du versuchst, jemanden zu zwingen in eine bestimmte Richtung, dann ist er nicht mehr er selbst und ich glaube, das ist das Allerwichtigste als Sportler, dass er halt sich einfach wohlfühlt, so wie er das Spiel spielt und ja, deshalb, also ich glaube, so verändert jetzt, ich glaube, er ist einfach reifer geworden und wenn Situationen sind, die jetzt nicht so laufen, wie er sich das vorstellt, dann ist er nicht mehr so impulsiv. Also das war schon am Anfang, war er etwas impulsiver und hat sich dann jetzt vielleicht nicht optimal ausgedrückt, sondern hat halt seine Emotionen sprechen lassen und nicht seinen Verstand. Und das kommt mir vor, ist auf jeden Fall besser geworden und ja, so Kontakt gehalten. Er war die ganze Zeit da und hat hier mit unserem Strength Coach, dem Buddy, halt quasi eigentlich seine ganze Recovery gemacht und ja, natürlich hält man sich auch ein bisschen im Hintergrund, weil er nicht der Typ ist, der das Team rennt, wenn er nicht am Feld steht. Deshalb, das verstehe ich schon auch, dass er das so gemacht hat und ich würde es wahrscheinlich ähnlich machen, wenn man weiß zwar, man ist der Franchise Quarterback und alles, aber wenn man nicht am Feld steht, dann glaube ich, steht man so zwischen dem Quarterback, der gerade spielt und den Spielern. Deshalb finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber unterm Strich, glaube ich, führt er das Team gut an und natürlich, manche Spieler kommen besser mit einem anderen Typ von Leader zurecht, aber für mich persönlich jetzt passt das gut.
Und die Daumen sind weiterhin gedrückt, nicht nur von der Cardinals Nation, sondern glaube von all denjenigen, die einen tollen Footballspieler sehen wollen, dass es bald mit dem Comeback klappt. Und mit der Bilanz von 1-8 eine Winning Season für die Arizona Cardinals ist nach wie vor möglich. Aber erstmal Kyler Murray aufs Feld zurückkehren lassen, hoffentlich bei 100%. Und dann wird sich der Rest schon von selbst ergeben. Das war der Deep Dive der Woche, wie ihr das bei Winter Day Football O'Clock gewohnt seid. Rounding out, wie immer, der Blick ins große, weite der NFL.
Rund um die NFL.
Der Sonntag der NFL, der hat erneut sehr früh begonnen mit einem 15.30 Uhr Kickoff mitteleuropäischer, mittlerweile Winterzeit, nachdem in Arizona die Uhren nie umgestellt werden, bist du jetzt nur noch 8 Stunden hinter dem Aufzeichnungszeitpunkt an diesem Ende statt der bisherigen 9 Stunden, hieß dann übersetzt, gestern ging dein Footballtag um 7.30 Uhr auch los. Sind Spiele in Europa für dich Pflichtprogramm? Bist du Selektivseher oder bist du, wenn es der Schedule und der Game Day und alles zulässt, dann auch pünktlich um 6.30 Uhr oder eben 7.30 Uhr vor dem Stream?
Also ich schaue eigentlich immer so generell so ein bisschen alles durch, so Red Zone mäßig halt, das mache ich eigentlich am liebsten, dann kriegt man halt überall so ein bisschen was mit, weil ja, manchmal habe ich nicht so ganz die Geduld, so ein Spiel, außer es ist wirklich ein Spiel, was mich ultra interessiert, mit den Unterbrechungen und so, also da schaue ich lieber Red Zone oder sowas in die Richtung und ja.
Hast du dir gestern Chiefs gegen Dolphins zu Gemüte geführt?
Ja, voll habe ich mitbekommen.
Mega-Event. Frankfurt brennt ähnlich wie München für die NFL. Spiel natürlich restlos ausverkauft. War in der beneidenswerten Lage, dieses Spiel dann auch im Stadion verfolgen zu dürfen und durfte mir, nachdem ich letztes Jahr das München-Spiel für The Zone kommentieren durfte, dieses Mal etwas entspannter einen Blick von der ganzen Szenerie machen und finde es immer wieder spannend, wie es die NFL schafft, eine komplette Stadt und dann ein komplettes Stadion auf links zu drehen. Das ist die Heimat eines arrivierten Fußballvereins mit frenetischen Fans und binnen weniger Tage und gestern irgendwo vernommen, dass 400 helfende Hände damit verantwortlich waren, wird ein komplettes Stadion komplett regebrandet. Die Fans passioniert wie eh und je, so unfassbar viele Menschen in Jerseys, Hoodies, Kappen, Mützen, also allein was da an Merch schon umgesetzt worden ist, mega. Dann gibt's auf einmal eine Halftime-Show, von der man natürlich halten kann, was man will. Musikalisch bin ich dann doch eher klein bin ich anders gelagert und woanders daheim. Aber das, was betrieben worden ist, wird nicht nur hierzulande mit Deutschland, Österreich, Schweiz honoriert, sondern auch immer wieder lobend erwähnt von den US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Und gerade was Chiefs und Dolphins gestern noch in die sozialen Medien geblasen haben mit Danksagungen und wie speziell das Ganze war, zeigt dann schon, dass man offenbar sehr gern nach Europa zum Footballspielen kommt. Auch dir war diese Erfahrung International Play vergönnt mit einem Auftritt der Cardinals in Mexiko. Wie siehst du diese internationalen Spiele? Und Alexander Steinfurter, GM von NFL Deutschland, hat vergangene Woche an dieser Stelle ausführlich darüber auch gesprochen, aber von einem Österreicher, der für eine US-Franchise dann im US-Ausland auch schon ein Spiel absolviert hat und miterlebt hat. Wie ist dieses International Play, diese International Series für dich?
Ich glaube, das ist ultra wichtig einfach. Und ich find's so schön zu sehen, dass die Amerikaner eben auch checken, oha, da drüben interessieren sich ja Leute dafür. Natürlich ein bisschen blöd, dass sie da erst jetzt drauf kommen und dass das irgendwie nicht so wertgeschätzt wurde bis jetzt. Aber ich finde das auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Leute da sich so drauf stürzen und einfach zeigt, dass der Markt oder dass die Begierde einfach da ist. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass das in den nächsten Jahren immer weiter ausgebaut wird. Und ja, wer weiß, was sich die NFL einfallen lässt, um das irgendwie ein bisschen besser zu integrieren. Ist natürlich schwer. Ich meine, die Flüge darüber nach London geht noch, weil es Direktflüge gibt und ist relativ einfach, denke ich, vor allem für Ostküstenteams. Aber dann direkt in Europa spielen ist natürlich organisatorisch sehr schwer, aber ich glaube schon, dass die sich da irgendwas einfallen lassen werden und wäre natürlich schön, wenn der Sport einfach sehr viel internationaler wird, als er jetzt gerade ist.
Gespielt wurde, nicht nur in Deutschland gespielt wurde, wenig überraschend auch im US-amerikanischen Festland und definitiv das Spiel der Woche, vielleicht sogar auch eines der Spiele der Saison war Dallas gegen Philadelphia. Eine der uralten und extrem hitzigen Rivalitäten. Ein Spiel, das lange auf Messerschneide stand. Ein Spiel, das letztlich knapp von den Cowboys verloren wurde, die bis zum Schluss die Chance gehabt hätten, das auch zu drehen. Und ein Spiel, in dem tatsächlich die sprichwörtlichen Zentimeter entschieden haben. Einmal als ein Ball kurz vor der Goal-Line gefangen, gewertet worden ist und einmal als Dak Prescott bei einer Two-Point-Conversion, die er schon sicher geglaubt in Händen hatte oder zumindest in der Endzone, kurz vorher mit der Stiefelspitze ins Ausgetreten ist und für all diejenigen, die die Partie vielleicht nicht gesehen haben, einfach in die Shownotes dieses Podcasts gehen und auf den ersten Link klicken, denn dort seht ihr, wie knapp es tatsächlich zugegangen ist. Und jetzt heißt es klischee-mäßig ja total oft, Football is a game of inches. Und dann gibt's dieses Spiel, das zeigt, Football is a game of inches. Wie erlebst du als Ballfänger solche Situationen mit, wo du weißt, wie unfassbar schwierig es ist, in Bounds zu bleiben, Toe-Drags zu machen, diesen einen Zentimeter noch anschieben zu können oder den Ball weiter zu bewegen?
Ja, ist natürlich bitter, aber ich meine, manchmal fällt es halt so und manchmal fällt es halt für einen. Ich meine, bei dem Catch da direkt an der Goal-Line, da wird ihm der Coach wahrscheinlich sagen, lauf halt ein Yard in die Endzone rein, dass du auf jeden Fall den Ball in der Endzone fängst, aber ist halt immer leichter gesagt als getan. Ich meine, wenn die Ballspitze dann irgendwie ein bisschen auf der Linie ist, dann ist es halt ein Touchdown und ja, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu und ja, in dem Fall war das Glück halt ein bisschen mehr auf der Seite von den Eagles. Aber ich finde solche Spiele zum Zuschauen einfach immer geil und super Werbung für den Sport und ja, solche Spiele machen auf jeden Fall ultra Spaß zum Zuschauen, wenn sie bis in die letzte Sekunde spannend sind. Auch wenn die Eagles Defense das dann, also in meinen Augen, ein bisschen spannender gemacht hat, als es hätte sein sollen, aus ihrer Sicht. Aber ja, war auf jeden Fall ein super Spiel.
Was auch ein super Spiel war, war jenes in Atlanta zwischen den Vikings und den Falcons. Und da würde ich all diejenigen, die es vielleicht nicht ganz so mitbekommen haben, auch bitten, in den Shownotes dieses Podcasts auf den zweiten Link zu klicken. Der stammt nämlich aus der sehr lesenswerten Kolumne von Peter King, Football Morning in America. Und da ging es in einem Teil um Josh Dobbs, was der die letzten 11 Monate mitmachen musste, wie der hin und her gereicht worden ist, wie er aber dann trotzdem den Kopf immer hoch erhoben hatte und versucht hatte, das Beste aus einer Situation zu machen. Und gestern geht er als Backup, der gerade mal 5 Tage am Roster war, der noch keinen einzigen Rap mit den Einsern bekommen hatte, in die Partie, paar Plays gespielt und absolviert. Der Rookie QB verletzt sich, Gehirnerschütterung, Josh Dobbs muss rein. Lernt gerade mal mit dem Center während der Partie, während der Auszeiten, so die paar Snap-Cadences, die es gibt. Kannte von vielen Spielern noch nicht einmal Vor- und oder Nachname, hat dann auch nach der Partie gemeint. Ja, das ist dann etwas für nächste Woche. Und führt dann die Vikings zu einem unfassbaren Sieg. Diese Geschichte an sich rund um Josh Dobbs, der, das ist schon mehrfach angeführt, ein echt guter Typ sein dürfte, wird immer noch cooler, immer noch unfassbarer. Ihr habt hier diese paar Zeilen von Peter King auch weitergeleitet, die auch verdeutlichen, wie verrückt Football-Karrieren ablaufen können. Was hast du dir beim Durchlesen dieser Zeilen und aber auch bei diesem Comeback-Sieg, den er gestern orchestriert hat, gedacht?
Um es auf den Punkt zu bringen, also ultra interessant, das durchzulesen, so genau habe ich das nicht gewusst und ist auch ganz gut zusammengefasst irgendwie und diese Details da am Rande, egal ob es die Furniture ist, die gerade angekommen ist, bevor er getradet wurde oder solche Sachen, macht das dann irgendwie ein bisschen lebendig. Aber unterm Strich war ich einfach nur froh für ihn, dass er das dann gewonnen hat, weil das natürlich huge ist und das ist sicher auch einer seiner coolsten Siege, die er je geholt hat. In der NFL auf jeden Fall, weil da hat er noch nicht so viel als Starting Quarterback. Aber ich denke mal, das wird ein Moment sein, den er sich seine ganze Karriere merken wird. Und ja, super Start für ihn mit den Vikings, I guess.
Etwas, das sich ein Spieler auch die ganze Karriere merken wird, bin ich mir sicher, hat sich gestern in Houston ereignet, nämlich CJ Stroud, ein Amateur-Overall-Pick aus dem vergangenen NFL-Draft, hat auch dort ein Comeback angeführt, so ganz nebenbei auch die meisten Passing Yards in einem Spiel für einen Rookie-Quarterback als Rekord mitgenommen und CJ Stroud sicher die Revelation unter den Offensive-Rookies und das zeigt dann auch wieder mal, wie sehr diese ganzen Prospects zu Tode analysiert werden und worauf dann vielleicht auch geblickt wird, ist dann auch gestern mit diesem Recognition-Test konfrontiert worden, über den wir hier auch an dieser Stelle gesprochen haben, wo er nicht ganz so gut abgeschnitten hat. Und er hat gesagt, ja, bin keine Test-Person, bin Football-Player. Auch das so eine coole Aussage, vor allem wenn der Erfolg dann auch dahinter steht, die man machen kann. Und ich glaube, lehrt einen dann auch in diesem Draft-Prozess, das dann doch eher den Profis zu überlassen, gerade wenn dann im Januar, Februar, März viele selbsternannte Tape-Watcher dann daherkommen mit irgendwelchen Bullshit-Hot-Takes. Führt ein Weg an CJ Stroud als Offensive-Rookie of the Year vorbei und auf der defensiven Seite an Devin Witherspoon von den Seattle Seahawks. Wir haben exakt die Hälfte der Regular Season, 9 Wochen absolviert, 9 stehen noch bevor. Können wir die Hardware, was die Offensive Rookies anbelangt, schon verschicken?
Ja, Offensive, glaube ich, wenn er so weiterspielt, dann wird das wahrscheinlich schon er werden. Ich habe hier gerade die Stats offen. Der hat gerade, also jetzt bis dato hat er 2270 Yards geworfen, projected wird auf 4824. Also das ist auf jeden Fall
eine Interception.
Ja, 14 Touchdowns, eine Interception, genau. Also wenn er so weitermacht, dann wird es schwer, da irgendwas zu sagen. Und wenn er noch ein, zwei andere Spiele wie dieses Spiel hat, dann sowieso nicht. Also ich glaube, Offensive Rookie ist da, wird schwer. Da muss er schon einiges falsch machen, dass er es nicht bekommt.
Defensiv?
Ja, Witherspoon gut. Ich würde gern Jalen Carter eigentlich auch noch einbringen. Ich glaube, der spielt gut. Der war ja so ein freakischer Athlet, wo alle so gesagt haben, boah, schau dir den an und so. 4-6 hat er dabei. Wenn er da noch ein bisschen drauf hat, glaube ich, denke ich, ist er der Favorit.
Wir werden in den nächsten Wochen sicher noch mehr über auch MVP-Race sprechen, vielleicht auch Defensive Player of the Year. Da dürften die Arizona Cardinals gerade dieser Tage erst ein, zwei auch gesehen haben. Vergangenen Sonntag eben Miles Garrett. Da werden wir dann auch abklopfen, wo du bei diesen Fragen stehst. Das nächste Mal dich abklopfen dürfen, wird aber nicht erst in einer Woche sein, sondern mit Erscheinung dieses oder mit Erscheinen dieses Podcasts in weniger als 5 Tagen. Am kommenden Samstag dürfen wir von dir im O'Reilly's Pub zu Frankfurt hören. Wir nehmen das Gastspiel vom Namenskollegen Bernhard Reimann als Anlass, mit Win Today Football O'Clock on Tour zu gehen. Am Hauptbahnhof 4 ist die Adresse und es gibt ein illustres Quartett, das über American Football plaudern wird. Das beginnt mit Mr. Football UK, Neil Reynolds. Der hatte gerade erst dieser Tage den großen Scoop im Interview mit Roger Goodell, dass es nächstes Jahr einen neuen Markt geben wird, den die NFL erobern wird. Entweder wird es Spanien sein oder Brasilien, aber eines dieser beiden Länder bekommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Regular-Season-Spiel. Neil Reynolds hat von Beginn weg die Expansion der NFL in Großbritannien miterlebt, mitbegleitet und gibt wenig, die besser berichten können, was diese Entwicklung anbelangt, was die NFL plant, wie sich das dann auch verhalten wird als er. Er wird auch den Auftakt am Panel machen, also bitte pünktlich erscheinen, um Neil Reynolds ja nicht zu verpassen. Dann plaudern wir mit dem frisch gebackenen European Championship Winning Head Coach, mit Max Sommer, der Head Coach von Team Austria. Der wird über diese Reise, über die wir eingangs gesprochen haben, ganz ausführlich berichten. Der wird auch einen tollen Film im Gepäck haben. So viel mal als kleinen Spoiler Alert. Und da werden wir viele hochspannende Themen auch besprechen. Und kann man vorstellen, dass er auch die eine oder andere Anekdote dann zu dir mit im Gepäck nach Frankfurt bringt. Und von einem tollen Headcoach zum nächsten, nämlich Thomas Kösling, jener von der Frankfurt Galaxy, die ELF-Franchise. Er als erster ELF-Winning oder Championship-Winning-Headcoach, dann als Frankfurter Junge in Frankfurt zu Gast, kann eigentlich nichts Besseres passieren als das. Extrem smarter und wahnsinnig netter Mensch. Dementsprechend, wenn ihr über Football lernen möchtet, seid ihr mit der Headcoaching-Kombo Sommer und Kösling perfekt bedient. Und zum Chaos, Bernhard, wirst du dann die Abrissparty initiieren? Mhm. Kann man so festhalten?
Die Afterparty. Ja, passt.
Du wirst dich aus Arizona melden, wenige Stunden oder de facto, glaube ich, nicht mehr als 24 Stunden vor dem Kickoff zwischen Cardinals und Falcons. Ich glaube, das wird ein bunter Footballabend, das wird ein toller Footballabend. Bitte für all diejenigen, die auch noch einen Sitzplatz haben möchten, sich für die Gäste Liste anmelden. Das Ganze per formloser E-Mail einfach. Bitte möchte hier mit dabei sein. Ich und meine 2, 3, 4 Kumpels kommen gerne vorbei. E-Mail an footballoclock101@gmail.com und ansonsten einfach in die Shownotes blicken, wem das jetzt zu schnell ging. Freue mich auf zahlreiches Erscheinen. Das hat sich viel Twitter-Prominenz auch angemeldet. Freue mich über jeden Einzelnen, der dort erscheinen wird. Wir plaudern über Football. Wir rücken diesen wunderbaren Sport am Vorabend zu Colts gegen Patriots per Talk in den Mittelpunkt. Und das Sahnehäubchen auf diesem Abend, das wirst du sein, Bernhard. Genauso wie du das Sahnehäubchen und die Kirsche in Personalunion, ihr berühmte Football O'Clock bist. Das war's für unser Preview, wenn man so will, auf Woche 10. Immer wieder schön, mit dir über Football plaudern zu dürfen. Ich freue mich jetzt schon auf kommenden Samstag.
Ich freue mich auch schon tierisch. Bis bald. Football. Oh.